ARD Sounds.
Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR Aktuell zur Energiewende.
Kein anderer Podcast in Deutschland begleitet die Energiewende so lange wie wir.
Und damit hallo und willkommen zu unserem Langzeitprojekt hier in ARD Sounds. Ich bin Britta Felske, Reporterin bei MDR Aktuell.
Und ich bin Ralf Geißler und wir beide fahren bereits seit 5 Jahren regelmäßig ins mitteldeutsche Braunkohlerevier und sehen uns an, wie der Kohleausstieg diese Region verändert.
Zum Beispiel im Energiepark Bad Lauchstädt, da warst du wieder für diese Folge. Energiepark, das klingt jetzt erstmal recht abstrakt, aber dort stehen große Windräder und mittendrin soll eine große Elektrolyse mit Ökostrom und Wasser künftig Wasserstoff erzeugen. Das grüne Gas kann man von dort direkt weitertransportieren. Denn am Energiepark ist das erste Teilstück des deutschen Wasserstoffkernnetzes schon fertig.
Genau, denn der Energiepark, der ist ein Pilotprojekt im Rahmen der Energiewende. Als ich vergangenes Jahr dort war, hieß es, man werde noch 2025 mit der großen Wasserstoffproduktion starten. Aber naja.
Hat nicht geklappt.
Nun.
Ja, hören wir deine Geschichte. Ton ab.
Vor einem Jahr, als Optimismus noch eine Möglichkeit war, stand Cornelia Müller-Pagel mitten im Energiepark Bad Lauchstädt. Die Bagger arbeiteten und die Projektleiterin war zuversichtlich, noch 2025 sollte der Energiepark grünen Wasserstoff liefern. Nur eine Frage blieb damals offen.
Mir geht noch durch den Kopf, wenn das dieses Jahr fertig wird, was machen Sie denn dann?
Was ich dann mache? Ja? Ich freue mich.
Ja, und dann?
Naja, und dann
bauen Sie die nächsten Energiepark.
Ja, so sieht's aus. Also das ist schon der Plan.
Das war damals. Aber Cornelia Müller-Pagel ist immer noch in Bad Lauchstädt.
Ich gehe mal vor.
Heute steigt die Projektleiterin die Treppe zur Besucherplattform des Energieparks hoch. Eine Art Baugerüst vom Zaun.
Mal ein bisschen auf den Kopf aufpassen.
Die Sonne scheint, sanfter Wind weht, bestes Ökostromwetter. Aber der Elektrolyseur, das Herzstück des Energieparks, läuft nicht. Er ist nicht pünktlich fertig geworden. Und Cornelia Müller-Pagel darüber zerknirscht.
Was uns zum Beispiel sehr, sehr viel Zeit gekostet hat, ist die Veränderung des Montageablaufs. Wir sind davon ausgegangen, dass wir parallel alle 3 Module montieren können. Dann stellte sich raus, dass das aufgrund der Reinheitsanforderungen nicht geht. Und das alleine hat über 12 Wochen Verzögerung in den Zeitplan reingebracht.
Hinzu kamen typische Baustellenprobleme. Bürokratische Hürden, fehlende Fachleute. Und dann ist das hier eben ein Pilotprojekt. Wenn es an irgendeiner Stelle hakt, gibt es keine erprobten Lösungen.
Was ist denn jetzt das Ziel? Also wann sitzen Sie tatsächlich hier und freuen sich?
Also wir gehen davon aus, dass Mitte des Jahres das erste Molekül produziert wird und fließt. Ob das dann tatsächlich auch die Gesamtinbetriebnahme ist, wird sich weisen, weil der Teufel steckt im Detail.
Immerhin, die Inbetriebnahme hat begonnen. Und darüber will Cornelia Müller-Pagel heute reden. Sie steigt die Stufen der Besucherplattform wieder runter, geht durchs Sicherheitstor und steuert ein türkisfarbiges Gebäude an. Das ist die Elektrolysehalle. Müller-Pagel öffnet die Tür.
Oh mein Gott, es ist dunkel. Nicht stolpern, Herr Geißler.
In der Halle wird gerade die Beleuchtung getestet. In schummriger Atmosphäre steht viel Technik. Rohre winden sich um Wände, Verbindungsstücke liegen in einer Ecke und über allem baumelt der Deckenkran. In der Mitte warten riesige Metallelemente auf ihren Einsatz. Das sind die Elektrolysemodule, deren Aufbau leitet Christopher Schob.
Also wir haben im Prinzip gerade 3 Ausbaustufen. Modul 1, wo wir gerade dran vorbeigelaufen sind, wo es so dunkel war, führen wir normalerweise gerade in Betriebssetzung durch. Heute nicht. Heute, wie gesagt, machen wir ein paar Umschaltungen an einer Beleuchtung. Bei Modul 1 ist alles fertig soweit.
Das erste Modul kann im Probebetrieb schon Wasserstoff produzieren. Bei Modul 2 fehlen noch Leitungen und Modul 3 muss ebenfalls noch angeschlossen werden. Die Inbetriebnahme ist komplex. Elektrolyse, das Aufspalten von Wasser, findet unter hohem Stromeinsatz statt und der entstehende Wasserstoff ist hochexplosiv.
Wir fangen mit einem Modul an. Genau, ist ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen die Technologie. Und deswegen fangen wir mit einem Modul an, nehmen da die Learnings mit und gehen dann auf Modul 2 und 3 rüber, damit wir dort einfach nur abarbeiten können.
Während der Inbetriebnahme wird bereits grüner Wasserstoff erzeugt. Kleine Mengen. Und die werden auch schon genutzt, erzählt Cornelia Müller-Pagel.
Anwendung 1 ist, dass wir hier eine Leitung haben, die aufgepuffert werden muss. Die ist letztes Jahr im April in Betrieb gegangen. Also der Wasserstoff geht in die Leitung rein. Puffert die Leitung auf einen bestimmten Druck, ich meine 24 bar, 28 bar irgendwas, und dann geht es zu Total und die kann den dann auch abnehmen und in ihren Prozessen verarbeiten, weil wir davon ausgehen, dass die Qualitätsanforderungen tatsächlich auch schon im Inbetriebnahmeprozess funktionieren.
Die Total-Raffinerie im wenige Kilometer entfernten Leuna kauft den Wasserstoff aus Bad Lauchstädt. Das Unternehmen kann das grüne Gas in seiner Raffinerie weiterverarbeiten und damit CO2-Abgaben sparen. Es klingt nach einer guten Geschäftsbeziehung. Trotzdem sind weitere Wasserstoffprojekte in Deutschland rar. Viele Vorhaben wurden vergangenes Jahr abgesagt.
Wie sehr hat Sie das betrübt, als Sie gesehen haben, andere geben auf und sagen, es ist es jetzt irgendwie doch nicht?
Das hat mich ehrlicherweise sehr betrübt, weil man die Gründe ja kennt, ne? Also man kennt viele Projekte, das sind gute Projekte, ähnlich wie unsere von der Grundanlage.
Der Grund vieler Absagen? Die Kosten. Die Herstellung von grünem Wasserstoff ist teuer. Doch Cornelia Müller-Pagel argumentiert, es müsse gar nicht so teuer sein. Die EU und Deutschland hätten die Auflagen, ab wann man Wasserstoff grün nennen darf, verkompliziert. Das mache die Herstellung viel teurer als notwendig. Bad Lauchstädt profitiere anfangs noch von alten Regeln, doch später werde es auch hier teurer.
Das eine ist das Thema Netznutzungsentgeltbefreiung. Bis Mitte 29 sind unter anderem Elektrolyseure, nicht nur, aber unter anderem Elektrolyseure von diesen Netznutzungsentgelten befreit. Diese Befreiung soll auslaufen. Die alleine macht schon 2,50 Euro, kann bis zu 2,50 Euro pro Kilo ausmachen. Der zweite Punkt sind die Voraussetzungen, damit man das Produkt grüner Wasserstoff nennen darf. Das sind im Wesentlichen Strombezugskriterien. Also der Strom muss eine bestimmte Qualität haben.
Grüner Wasserstoff muss mit Ökostrom gemacht werden. Soweit klar. Aber die Windräder und Solaranlagen müssen eigens für die Wasserstoffproduktion gebaut worden sein. Der Ökostrom muss aus der Region kommen. Wenn er regional nicht zur Verfügung steht, darf das Label Grün nicht vergeben werden. Salopp gesagt, es reicht nicht für den Elektrolyseur, einfach nur einen Ökostromtarif zu buchen.
Wie viel billiger könnte denn grüner Wasserstoff, wenn man diese ganze Regulierung wegnimmt, werden? Weil jetzt ist immer die Rede von, es wäre 3 bis 5 Mal so teuer wie herkömmlicher Wasserstoff aus Erdgas.
Ja.
Wo würden wir landen, wenn wir all diese Beschränkungen und Fesseln lösen?
So 4 bis 4,50 Euro kann man alleine aufgrund der Regulierung runtergehen. Da rede ich noch nicht von Skaleneffekten aufgrund von Produktionsautomatisierungen.
Also könnte den Preis halbieren, könnte man das sagen?
Könnte man fast sagen, ja. Ehrlicherweise schon. Also wenn man in dieser 8 bis 10 Euro Range unterwegs ist. Und das ist nur die Regulierung.
Fest steht, die Kosten müssen runter. Deutschland baut ein landesweites Wasserstoffnetz auf. Das kostet viel Geld und sollte am Ende auch genutzt werden.
Die Kernnetzentscheidung, die wir im letzten Jahr, meine ich, war das, hatten, was ja wirklich ein großer Impuls in die Industrie war. Jetzt braucht es halt noch die anderen Enden für einen Hochlauf und das ist eben Kunde. Und sobald der Kunde da ist, kommt auch die Erzeugung mit ran.
Müller-Pagel verlässt die Elektrolysehalle wieder. Dahinter steht ein Haus, umgeben von Rohren und Tanks. Hier wird ausprobiert, wie grüner Wasserstoff gereinigt werden kann. Das ist die Aufgabe von Udo Lubenau von der DBI Gas- und Umwelttechnik.
Der Wasserstoff muss bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Das hängt davon ab, was ich damit mache. Wenn ich das verbrenne, naja, dann ist das relativ egal. Da können Verunreinigungen drin sein. Ich habe aber sensible Anwendungen. Das ist der Chemiebetrieb, der Chemiebereich, Brennstoffzellen. Und die haben bestimmte Grenzwerte benannt.
Aber wie kommen diese Verunreinigungen in den Wasserstoff hinein? Die Antwort: verunreinigt wird er beim Transport, denn weite Teile des Wasserstoffkernnetzes basieren auf ehemaligen Erdgasleitungen.
Und das führt dazu, dass bei Pipelines beispielsweise in den Rohrwandungen Verunreinigungen liegen. Öle, Verdichteröle, so etwas, Wasser, Schwefelverbindungen. Und das geht dann in den sehr sauberen Wasserstoff über. Das heißt, ich muss es wieder entfernen. Und wir untersuchen, welche Reinigungsverfahren sind geeignet. Wie kann ich das preiswert machen? Wie kann ich das großtechnisch machen?
Die Reinigung, zum Beispiel über Filter, muss am Ende großer Netzabschnitte erfolgen. Vor allem hinter jenen, die früher Erdgas transportiert haben. Dass Deutschland dieses Erdgasnetz zumindest in Teilen für Wasserstoff weiter nutzt, findet Udo Lubenau gut.
Um dieses Kernnetz in Deutschland beneiden uns andere Länder. Also ist, dass eine Infrastruktur geschaffen wird, die dann Wasserstoff deutschlandweit transportiert. Das erste. Und das zweite, die Länder stehen bereit, uns Wasserstoff bzw. die Vorprodukte zu liefern. Die Kanadier fragen, also wir sind bereit, wann können wir denn was liefern? Afrika, der Bereich Algerien oder auch Saudi-Arabien, die sind bereit, Wasserstoff zu liefern. Da fehlt hier noch Empfangsinfrastruktur, aber da passiert einiges, muss man echt sagen.
Ein Großteil des grünen Wasserstoffs für Deutschland soll künftig aus dem Ausland kommen, wo Ökostrom billiger produziert werden kann. So steht es in der nationalen Wasserstoffstrategie. Bleibt die Frage, warum überhaupt selbst teuren Wasserstoff herstellen? Für Cornelia Müller-Pagel ist die Antwort klar.
Die heimische Produktion ist natürlich, und das ist wichtig, eine Frage der Resilienz, was wir gerade gemerkt haben, auch in den Gasmangellagen, in den Krisensituationen, dass es immer gut ist, auch einen Fuß zu Hause stehen zu haben und sich eben nicht zu 100% auf den Import zu verlassen. Gerade bei so einem Gut wie Wasserstoff, was ja doch noch nicht so üppig und überall zur Verfügung steht wie Erdgas.
Müller-Pagel läuft wieder zum Ausgang des Energieparks. Dort wartet ein Kamerateam mit Fragen zur Wasserstoffpolitik.
Grüße Sie, hallo.
Die Bundesregierung hat gerade beschlossen, dass Genehmigungen für neue Elektrolyseanlagen schneller erteilt werden können.
Das ist erstmal ein Signal Richtung die Politik möchte Wasserstoff und ist daran interessiert, das Thema Wasserstoff, den Wasserstoffhochlauf voranzubringen. Das ist erstmal als Grundbotschaft eine sehr, sehr wichtige Botschaft.
Müller-Pagel antwortet dem Fernsehteam routiniert. Die studierte Juristin hält das Thema hoch wie keine zweite in Ostdeutschland. Aber die Euphorie des Anfangs ist verflogen. Grüner Wasserstoff ist in den Mühen der Ebene angekommen.
Das war die Geschichte aus dem Energiepark. In der nächsten Folge von Tschüss Kohle, Hallo Zukunft besucht Ralf den Tagebau Profen. Dort fördert die MIBRAG immer weniger Kohle und betreibt die Bagger immer häufiger, ausgerechnet mit Ökostrom. Zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Beim Klimaschutz wird gerade vieles geprüft und in Frage gestellt. Sind Wärmepumpen die Zukunft oder bleibt es doch bei der Gasheizung? Wie viel Förderung brauchen Solaranlagen eigentlich noch? Und was ist mit E-Autos? Geht Klimaschutz vielleicht auch mit E-Fuels oder Hybridautos? Im ARD-Klima-Update erfahrt ihr, was sich hinter den aktuellen Debatten verbirgt. Ihr bekommt Recherchen von ARD-Reporterinnen und Reportern aus Deutschland und der Welt, neue Einblicke und innovative Lösungen mit fundierten wissenschaftlichen Analysen. Der Podcast richtet dabei immer auch den Blick nach vorn und nimmt euch mit. Vom Problem zur Perspektive. Das ARD-Klima-Update findet ihr jeden zweiten Mittwoch neu in ARD-Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute bei Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Am Mikrofon verabschiedet sich Britta Felske.
Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Der Podcast von MDR Aktuell zur Energiewende.